Wie steht es mit eurem Selbstwertgefühl? Woran macht ihr das fest? Bewertet ihr euch selbst danach, was ihr könnt, was ihr getan habt, was euch gehört, welche Titel oder welche Stellung ihr habt, an Fähigkeiten? Ich kann ganz toll Musik machen, wenn ich den Plattenspieler auflege. An Kompetenz zu tausend Dingen Stellung zu nehmen, an Doktortiteln, an Ausbildungen, die ihr genossen habt. Oder daran vielleicht, dass ihr eine Firma aufgebaut habt oder eurer Familie gut vorsteht. Oder bezieht ihr euer Selbstwertgefühl, so wie viele es machen, daraus, dass ihr ein tolles Auto fahrt, ein Haus besitzt und dauernd tolle Sachen macht, ins Theater gehen, Fernreisen und so weiter. Wie steht es mit eurem Selbstwertgefühl Gott gegenüber? Versucht man sich dann nicht manchmal auch im Vergleich zu anderen Menschen zu bewerten? Es soll ja Menschen sich gut fühlen lassen, wenn sie andere Menschen sehen, die Jesus nicht angenommen haben und die deshalb in ihrer Sünde verharren. Wenn wir uns ja dauernd bemühen, in der Heiligung fortzuschreiten, indem wir versuchen, dem Maßstab Jesu näher kommen zu können durch gute Taten. Ich fühle mich auch immer ganz mies, wenn ich sehe, was andere Menschen für ihren Glauben auf sich nehmen und wie viel Zeit und Geld sie investieren, um Jesus zu verherrlichen. Beispielsweise Kramers, die ja viel Zeit und viel Geld investieren und in ihrer Begeisterung für Jesus in der ganzen Welt versuchen, Menschen für ihn zu gewinnen. Oder Müllers in Sambia, die alles aufgegeben haben, um in Afrika den Menschen zu dienen und damit durch ihr Vorbild Jesus zu verherrlichen. Und dann frage ich mich im Vergleich zu solchen Geschwistern, ob meine Begeisterung und mein Vertrauen dem Anspruch genügen, den ich selbst empfinde, wenn ich meinen Blick auf Gottes Größe und seine Barmherzigkeit richte. Und dann habe ich manchmal das Gefühl und die Angst, dass alles, was ich ihm an Liebe und Anbetung zuwende, nichts ist im Vergleich zu dem, was andere geben. Und vor allen Dingen frage ich mich dann, ob Gott mich in meiner Armseligkeit mit dem Wenigen, was ich ihm bringen kann, überhaupt annehmen kann. Es gibt auch solche Empfindungen, wenn ich meinen Eifer für Gottes Reich vergleiche mit dem Eifer, den frisch Bekehrte an den Tag legen. Oder die Dankbarkeit, die sie dann Gott gegenüber haben, weil sie errettet sind. Die Menschen, die sich aus einem von Sünden stark belasteten Leben Gott zuwenden und von ihm Vergebung empfangen. Und dann denkt man so, als Christ, der 20, 30 Jahre im Glauben steht, Mensch, wie langweilig. Ein Leben vielleicht, für das sich Gott dann weniger interessiert als für das andere. Aber es ist so, diese Menschen erleben eben eine unmittelbare Umkehr, etwas ganz Neues in ihrem Leben, etwas, was sich auf sichtbare Weise in ihrem Leben vollzieht, weil es eine ganz neue Erfahrung auch für sie ist. Während für uns dann eben Gottes Güte und seine Liebe vielleicht so ein bisschen alltäglich werden. Natürlich, wir wissen alle ganz sicher, weshalb Christus auch für uns ans Kreuz gegangen ist und dass wir errettet sind und dass seine Liebe auch uns gilt. Aber manchmal erscheint uns dann seine Gnade eben nicht so blütenweiß und strahlend wie für einen frisch Bekehrten, sondern eher grau. Und wir sehen uns dann nach dem Feuer, das sich an einer radikalen Bekehrung dann entzündet. Unser Alltag mit Christus zieht sich manchmal in eine Gleichförmigkeit, die dann förmlich zerrissen werden muss durch die Feier des Herrenmahls, in der wir uns der Liebe Gottes wieder neu vergewissern und der Tatsache, dass wir durch seinen Sohn errettet sind. Und diese Gleichförmigkeit tritt ein, ohne dass wir es wollen. Trotz täglicher Bibellese, trotz Gemeinschaft mit Christen in der Versammlung, im Hauskreis und in der Bibelstunde. Und manchmal kann man dann zu ketzerischen Gedanken kommen, so wie sie auch Paulus formuliert hat, dass man mal wieder richtig sündigen muss, um dann die Gnade Gottes in uns wieder ganz neu in einem neuen strahlenden Licht erkennen zu können. Dann denke ich, es geht uns so wie den Menschen, die sich für fromm halten und es doch nicht sind. Menschen, von denen Jesus in seinen Gleichnissen spricht, wie zum Beispiel dem Gleichnis von dem Pharisäer und dem Zöllner. Dieses Gleichnis war am Freitag in unserem Glaubenskurs Basis der Betrachtung, wie wir uns Gott nähern dürfen, um von ihm Vergebung und Gnade zu bekommen. Und ich denke, wenn wir dieses Gleichnis näher untersuchen, so wird auch uns, die wir uns ja aufgrund unseres langen Glaubenslebens eher den Warnungen an den Pharisäer stellen müssen, einiges an Seelsorge zuteil, die uns hilft, unsere Gleichförmigkeit unseres Glaubenslebens aufzubrechen und neuen Mut und auch Kraft für unseren Weg mit ihm zu bekommen. Ich lese aus Lukas 18, Verse 9 bis 14. Stimmt nicht. Na, wo ist es denn? Vorne, das doch mal. So ist das dann manchmal. Ich war mir ganz sicher.
Wir lieben dich
trotzdem. Ja, das ist lieb. Wo ist denn jetzt das Gleichnis?
17.
17, ne?
Ja, 18, 19.
18, ja. Lukas 18, 9. Ja, klar. Ist bloß anders überschrieben als in meiner anderen Bibel. Da steht nämlich das Gleichnis vom Zöllner und Pharisäer und hier steht das Gebet, das Gott hört. Mit einem Gleichnis wollte Jesus die Leute treffen, die sich gerecht vorkamen und hochmütig auf andere herabsahen. Zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen in den Tempel, um zu beten. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Ich bin kein Räuber, kein Gottloser, kein Ehebrecher und schon gar nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste zweimal in der Woche und von allen meinen Einkünften gebe ich den zehnten Teil für Gott. Aber der Zolleinnehmer blieb verlegen am Eingang stehen und wagte kaum aufzusehen. Schuldbewusst betete er: Gott, vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, dass dieser Mann von seiner Schuld befreit nach Hause ging, nicht aber der Pharisäer. Denn der Stolze wird gedemütigt und der Demütige wird erhöht werden. Es ist schon erstaunlich, wie unterschiedlich Menschen beten können. Der Pharisäer spricht mit Gott über seine Gerechtigkeit, die ihn vor anderen Menschen hervorhebt. Und man muss sich ja vorstellen, was dieser Pharisäer eigentlich im Sinn hatte. Es ging ihm ja darum, Gottes Willen zu tun. Es ging ihm darum, vor Gott gut dazustehen. Und er folgte ja den Geboten, die Gott Moses gegeben hat. Und sicher war er jede Woche im Tempel, wenn nicht jeden Tag, um Gott anzubeten, um ihm zu dienen. Und auf der anderen Seite ruft der Zöllner aus völliger Ferne, aus dem hintersten Winkel des Tempels, heraus um Gnade. Vielleicht war er seit Jahrzehnten nicht mehr im Tempel. Wir wissen nicht, was ihn dazu bewegt hat, vor Gott zu treten. Irgendein Ereignis vielleicht. Da kommt ein Mensch, der gar nichts vorzuweisen hat. Er wagt sich vor Gott und bittet um Gnade. Einfach so. Und anders als der Pharisäer findet er sie auch. Warum war denn nun der Pharisäer auf dem Holzweg? Hat er zu sehr auf eigene Leistung vertraut? Wollte er sich nur vor Gott gerecht machen? Das ist ein großer Fehler, aber nicht der hauptsächliche Fehler, denke ich, den der Pharisäer gemacht hat. Man muss sich ja mal vor Augen führen, was der Pharisäer gesagt hat. Er dankte Gott dafür, dass Gerechtigkeit in sein Leben Einzug gehalten hat. Dass er nach seinem Willen lebt. Und wenn er Einzelheiten seines Verhaltens aufzählt, dann waren es immerhin lauter Verhaltensweisen, die Gott gefallen. Man kann also nicht ganz so einfach diesem Pharisäer Selbstgerechtigkeit vorwerfen. Sein Gebet, ich danke dir, Gott, verbietet dies. Aber was ist dann, warum er nicht als Gerechter nach Hause zurückkehren kann? Er trennt sich von Gott auch durch etwas ganz anderes. Er sieht nicht, dass er Sünde auf sich geladen hat, die als allererstes vor Gott gebracht werden muss. Sondern er vergleicht sich mit dem Zöllner, um darzustellen, dass seine Sünde eben nichts ist im Vergleich zu dem, was andere auf sich laden. Seine Beziehung zu Gott, auch wenn er, wie er selbst weiß, sie Gott verdankt, schneidet aus seiner Sicht viel, viel besser ab als die aller anderen. Und Gott kann sich doch eigentlich dieser Argumentation nicht verschließen, oder? Und genau dagegen wendet sich Jesus in diesem Gleichnis, denke ich. Was können wir lernen? Heißt dieses Gleichnis, wir sollen werden wie die Zöllner? Aber das können wir ja gar nicht, denn wir haben uns ja der Gnade Gottes schon vor Jahren ausgesetzt und wir leben in dieser Gnade. Ich denke, es heißt, dass wir uns in unserer Beziehung zu Gott immer neu bewusst werden müssen, ohne auf andere zu schielen oder uns mit ihnen zu vergleichen. Denn wenn wir in Gottes Nähe leben, und das tun wir ja, und wenn wir ernsthaft nach Gottes Willen fragen, und auch das tun wir, dann brauchen wir dies nicht in Frage zu stellen. Wir müssen uns nicht künstlich von ihm entfernen und uns zu Zöllner machen. Wenn wir mit Gott vertraut sind, brauchen wir nicht auf den freien, erhobenen Blick des Kindes auf seinen Vater verzichten. So wie Dirks Sohn auf ihn hochblicken darf, ohne eben Scheu. Es ist auch so, wir können unsere geistliche Biografie, unseren Lebensweg nicht umschreiben und frisieren. Wir können eben nicht immer in die Gottesferne zurückkehren, um uns dort erneut befreien zu lassen. Aber wir haben einen Weg mit Gott bis hierher zurückgelegt, den wir nur so zurücklegen konnten und den auch nur wir so zurücklegen konnten, kein anderer für uns. Aber wir müssen darauf achten, dass wir unsere Bewahrung und auch die Bewährung im Glauben wirklich allein Gott anrechnen und auf keinen Fall uns selbst. Und wir müssen darauf verzichten, unsere Lebensgeschichte mit der Lebensgeschichte anderer zu vergleichen. Wir dürfen uns auf der einen Seite nicht über jemanden erheben, der noch nicht Jahre des Glaubens vorzuweisen hat. Auf der anderen Seite dürfen wir aber nicht zulassen, uns selbst herabzusetzen gegenüber jemandem, der eine glühende Umkehr und eine tiefgreifende Buße erlebt hat. Oder auch dadurch, dass die Bekehrung eines anderen einem Wunder gleichkam. Davon hören wir. Während wir im Schoß der Gemeinde groß geworden sind und es ein unmerklicher Prozess gewesen ist, der uns schließlich zur Entscheidung für Gott gebracht hat. So wie im Gleichnis der Pharisäer nicht angesehener war bei Gott als der Zöllner, so sind auch heute nicht Menschen mit einer radikalen Bekehrung oder mit einer stärkeren Berufung automatisch besser angesehen bei Gott als wir, die wir sozusagen zum Fußvolk der Gemeinde gehören. Es kommt vielmehr darauf an, voll und ganz vor Gott zu stehen. Egal, ob wir eine Lebensgeschichte haben wie der Pharisäer oder der Zöllner. Entscheidend ist, dass wir im Gebet Gott alles geben, was in uns lebt. Sei es falsches Bedauern über falsche Wege oder Dankbarkeit über die Zeit der Nachfolge, die Jesus uns bereits geschenkt hat. Und insofern sollen wir, so provokativ dies auch zunächst klingt, in gewisser Weise bleiben, wie der Pharisäer, der sich doch mit seinem ganzen Wesen zunächst versucht, Gott zuzuwenden. Natürlich, wir stehen dauernd in der Versuchung, nach rechts und links zu sehen und zu fragen, Herr, was wird mit diesem? Petrus hat so Jesus gefragt, als er nach Johannes Schicksal gefragt hat. Und so fragen wir auch immer, was wird mit diesem, der so schlecht ist, diesem, der so gut ist? Und Jesus gibt Petrus als Antwort, was geht es dich an? Folge du mir nach. Oswald Chambers schreibt, schiele nicht auf andere und denke, wenn der oder jene mit solchen Ansichten gut fährt, warum ich nicht? Du musst im Licht der Einsicht wandeln, die dir gegeben worden ist. Vergleiche dich nicht mit anderen und beurteile sie nicht. Was sie tun, geht nur Gott und sie selbst etwas an. Und deshalb sollten wir unsere eigene Biografie auch ernst nehmen und uns und unsere Situation zunächst mal annehmen. Abgesehen davon, dass wir die Vergangenheit einfach nicht ändern können. Mit einer anderen Biografie würden wir nicht besser dastehen und auch nicht besser zu Gott beten können. Jeder Vergleich, den wir uns geschatten, führt in eine Sackgasse. Und der lange Weg deiner Erfahrung enthält ebenso viele Chancen, wenn nicht mehr, wie der kurze, schnelle Weg eines Bruders oder einer Schwester. Ich möchte noch auf ein anderes Beispiel kommen, in der es der Schlechtere scheinbar besser hat als derjenige, der immer treu und brav seinen Dienst tut. Das ist uns bekannt, das Gleichnis. Herbert hat vorhin den ersten Teil vorgelesen, das damit endet, dass ein Fest gefeiert wird für den Bruder, der zurückgekehrt ist, der von seinem Vater mit offenen Armen empfangen worden ist. Jetzt lese ich Lukas 15, 25 bis 32 und ich hoffe, das steht auch da, was ich mir vorstelle. Herbert endete damit, dass ein fröhliches Fest begann. Inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte er seinen Knecht, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Dein Vater hat sich darüber so gefreut, dass er das Mastkalb schlachten ließ. Jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm und bat, komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter, wie ein Arbeiter habe ich mich all diese Jahre für dich geschunden. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal hätte richtig feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat und alles verprasst hat, jetzt gibt es gleich ein Fest und du lässt sogar das Mastkalb schlachten? Sein Vater redete ihm zu, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund zu feiern, denn dein Bruder war für uns tot, jetzt hat für ihn ein neues Leben begonnen. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Der ältere Bruder, der nie vom Vater weggelaufen war, der immer treu im Dienst war, der also den Weg des Gehorsams eingeschlagen hatte, ärgert sich über die Barmherzigkeit, die sein zurückkehrender Bruder, der alles verschleudert hat, der schlecht gelebt hat, von seinem Vater empfängt. Und er findet keinen Grund dafür, warum der Vater dieses Freudenfest ausrichten lässt. Er fühlt sich zurückgesetzt, weil er nicht erkennen kann oder will, welches Geschenk er selbst tagtäglich empfängt. Er war immer bei seinem Vater und alles, was dem Vater gehörte, gehörte auch ihm, so wird hier gesagt. Aber dem jüngeren Sohn läuft der Vater freudestrahlend entgegen und ist buchstäblich aus dem Häuschen. Eine Erfahrung mit dem Vater, die der ältere Sohn nicht hatte. Aber wenn wir das Gleichnis betrachten, und ich glaube, diese Geschichte mit dem älteren Bruder, die wird immer so ein bisschen nach hinten gesetzt, aber sie ist genauso wichtig wie die Geschichte mit dem Bruder, der zurückkehrt. Und wenn wir das näher betrachten, stellen wir fest, dass der Vater dem Älteren mit mindestens derselben Liebe begegnet wie seinem Bruder. Der Ältere erlebt nämlich genau dasselbe, was sein Bruder erlebt. Der Vater kommt ihm entgegen. Wobei es dem Vater eigentlich schwerfallen müsste, dem Älteren entgegenzugehen. Jedenfalls mehr als dem Jüngeren, weil der Ältere sich gerade innerlich von seinem Vater abgewandt hat. Und dennoch macht sich der Vater auf den Weg, um den Zorn seines Sohnes zu stillen. Er zeigt ihm, in welcher Gnade er lebt und wie viel ihm an ihm liegt. Er zeigt, wie sehr Gott an denen interessiert ist, die aus langer Gewohnheit ihre Beziehung zum Vater grau in grau sehen und ihre Freude daran verloren haben, weil sie glauben, dass dem Vater andere Kinder wichtiger sind. Und Gott liegt sehr daran, seine allzu vertrauten Töchter und Söhne herauszulösen aus ihrem Abstand, aus ihrer Sprachlosigkeit und aus der Abkühlung ihrer Leidenschaft. Gott möchte die Verhärtung wegschmelzen und ist bereit, jeden Weg mit diesen Kindern zu gehen. Einen Weg, der ihm noch mehr abzuverlangen mag, als das Entgegenlaufen zu jemandem, der sich gerade frisch bekehrt hat. Als der Vater seinem älteren Sohn erreicht hat, macht er ihm ein Angebot. Er lädt ihn eindringlich zur Mitfreude ein. Offenbar hält der Vater es für möglich, dass die abgestorbene Freude im Älteren wiederbelebt wird, wenn er sich mitfreut an der Freude des Vaters. Und das gilt auch uns, diese Einladung. Wenn wir uns mit Menschen zusammentun, die gerade Gott neu angenommen haben, wird ihre Begeisterung unsere Freude an der Beziehung zu Gott wieder neu entfachen. Wir werden die Erfahrungen der anderen nicht teilen können, es sind ja nicht unsere Erfahrungen. Aber wir sollen uns ja auch nicht direkt mit ihnen freuen, sondern die Freude des Vaters teilen. Und wir wissen, wie viel Freude im Himmel ist über jeden Verlorenen, der umkehrt. Gott freut sich sozusagen ein Loch in den Bauch über jeden, der Ja zu ihm sagt. Und die Mitfreude an Gottes Freude über jeden, der umkehrt und auch über jeden, der sich mit seiner ganzen Person, mit allem, was er tut, in seinen Dienst stellt, ist es, die dann aus einer grauen Beziehung zwischen Gott und uns wieder eine Beziehung voller Farben macht, in der wir uns wohlfühlen und in der wir selbst unsere Gaben in dem von ihm geschenkten Maß einsetzen. Ja, ich lasse jetzt hier einen Teil aus ein bisschen, aber wollte zum Schluss noch sagen, jeder Weg mit Gott, den jeder von uns geht, ist ein ganz besonderer Weg. Und jeder Weg, den wir gehen, ist es wert, mit anderen geteilt zu werden, anderen erzählt zu werden, damit wir gemeinsam in Dankbarkeit zu Gott aufschauen können, in der Gewissheit, dass es eben allein die Gnade Gottes ist, die uns vor Gott gerecht werden lässt. Und vor dieser Gnade beugen wir uns demütig. Unser Selbstwertgefühl basiert eben nicht auf dem, was wir sind, was wir können oder was wir haben, sondern allein auf der Annahme durch Jesus. Allein aus dem Wissen, geliebt und angenommen zu sein, vollbringen wir dann die Taten, die uns heiligen, ohne uns, wie der Pharisäer, uns auf sie berufen zu müssen. Ich hoffe, dass das in meinem Leben auch wirksam wird.